Ja, du bist der Pastor der Reformiert-Baptistengemeinde in Frankfurt, Oberursel. Bist verheiratet und hast drei Kinder und deine älteste Tochter hast mitgebracht. Ja, genau. Die springt hier irgendwo rum. Ja. Und dann warst du auch Mitinitiator oder Mitglied von dem ACCH, Arbeitskreis christlicher Corona-Hilfen. Und hast dort auch einige sehr gute Vorträge gehalten. Ja, ich wurde auf dich aufmerksam vor 2 Jahren oder ja, schon bald 3 Jahre, ist es, als dann so dieses Thema war, Unterordnung und Widerstand. Wie verhalten wir uns gegenüber der Obrigkeit? Und irgendwo hatte ich den Artikel gelesen und dann wurde der auch hier gedruckt. Hier hast du damals mir auch sehr aus dem Herzen gesprochen, wie wichtig es ist, als Gemeinde, Pastor, als Hirte der Gemeinde auch da eine klare Sicht zu haben. Und dass so viele, auch evangelikale Pastoren und auch Brüder, die ich immer auch sehr geschätzt habe, da irgendwie total überhaupt das Thema nicht ergriffen haben, was es wirklich bedeutet. Ich weiß immer, im April 2020, da wollte ich bereits mal über die Konferenz für Gemeindegründung ein Schreiben veröffentlichen, wo ich zum Ausdruck brachte, dass wir als Gemeinde, als Gemeinden das überhaupt nicht gut finden, wenn Kirchen geschlossen werden. Und außer Peter Hane, der sich da damals schon sehr klar positionierte oder Helmut Mattes oder was, gab es ja nicht wirkliche Stimme. Das hat mich schon sehr gewundert. Ja, leider wurde es auch niemals wirklich über die Konferenz für Gemeindegründung veröffentlicht damals. Das war meine Nachnotiz. Und dann, als dann im Mai 2020 wir dann auch in der Deutschen Gemeindemission überlegt haben, und da hatte ich dann eine Stellungnahme weitergeschrieben, einfach versucht, eine Einschätzung zu machen über die Lage, die Situation, die sich hier für unsere evangelischen Gemeinden bildet, wie wir damit umgehen oder wie die Situation ist. Da habe ich nie mitgerechnet, dass ich so viel auf der einen Seite Zustimmung, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Gegenwind bekommen habe. Und das hat mich damals schon sehr verwundert. Auch dass einige Brüder wollten mich quasi zwingen, dass ich zu dem C-Thema nichts mehr sagen sollte. Ich sollte mich nur auf meine Gemeinde konzentrieren. Ja. Aber irgendwie geht es doch schwer. Wir müssen doch die Wahrheit nicht die Wahrheit bleiben. Und wenn ein Thema die Gemeinde Jesu wirklich betrifft und angreift, ist es eigentlich Sünde, wenn man schweigt. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Du warst auch einer, der die Stimme erhoben hat. Was wir vorher war noch oder John MacArthur aus Amerika. Wie ich auch seine Stellungnahme gelesen habe, dann auch, es war im Sommer 2020, dachte ich, Mensch, der Mann hat recht. Und die Gemeinde haben das Richtige gemacht. Die haben analysiert und daraus Schlüsse gezogen und dann mit der Bibel verglichen. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, und deswegen schätze ich, denke ich, ist es auch so wichtig, dass wir auch solche Themenfrage hier haben, dass wir als Geschwister auch über solche Entwicklungen informieren und uns daran. Wie gehen wir jetzt damit um? Die Entscheidungen sind ja nicht neu, oder sind teilweise recht neu, was uns an uns herangebracht wird, die ganze Entwicklung. Ja, man kommt gar nicht hinterher. Ja. Aber wie reagieren wir als Gemeinde Jesu darauf? Ja? Und die ganze Corona-Zeit hatte auf jeden Fall viele Gemeinden sehr stark gebeutelt. Und jetzt die Frage zu dir. Was war der Anlass eigentlich deiner Predigt?
Ja. Genau, also ich habe das ganz ähnlich erlebt wie du, ja, dass einige Leute sich sehr gefreut haben, ne? Andere haben sich gar nicht gefreut. Und haben das auch mitgeteilt. Meist mir nicht persönlich, sondern meist hinter meinem Rücken, dann gegen mich. Aber im Grunde war es so, wir hatten uns als Gemeinde von Anfang an nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten. Also für uns war klar, also ich glaube, es war am Donnerstag oder so, da hieß es ab Sonntag keine Gottesdienste mehr. Da war für uns sofort klar, das gibt's nicht. Ja? Wir hatten das noch nicht so richtig theologisch, biblisch
gegründet, ja? Aber es war klar, das kann doch nicht wahr sein. Wir beten immer unseren Gott an. Wir konnten aber, hatten aber unser, wir haben kein eigenes Gebäude, wir haben irgendwo gemietet, konnten wir da natürlich nicht mehr rein, ja. Also haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns in kleineren Gruppen in den Häusern, wie so ein Hauskreis. Und ich war erstaunt, dass alle mitmachten. Selbst irgendwelche jungen Schwestern, die unverheiratet waren, so, wo ich dachte, na, vielleicht haben die schon zu viel Angst, sich so offen zu widersetzen. Und ihr wisst vielleicht noch, der erste Lockdown, der war wirklich heftig. Man durfte das Haus gar nicht verlassen. Wir haben das dann halt wieder trotzdem gemacht. Ja, wir haben uns im Grunde waren wir Gemeinde im Untergrund. Also wir haben uns dann nicht schick angezogen am Sonntag, sondern kamen ganz normal, ohne Bibel unter den Armen. Das Handy blieb zu Hause, ja, sicherheitshalber, dass das keiner irgendwie ortet. Wir haben zwei Häuser weitergeparkt und sind durch den Hintereingang. Also alles wirklich heimlich, aber wir haben immer Gottesdienste weiter gefeiert und haben auch nicht Masken oder irgendwas verlangt. Aber wir wollten es gerne heimlich machen. Wir wollten gerne unter dem Radar bleiben, in der Hoffnung, ich hatte Angst. Es war nicht so, dass ich einfach so, sondern ich hatte durchaus Angst, was passieren wird. Was passiert, wenn jetzt die Polizei an der Tür klopft, wenn der Nachbar uns verraten hat, was machen wir denn dann? Ja. Von daher wollte ich eigentlich versuchen, möglichst unterm Radar zu bleiben. So, und dann habe ich mich irgendwann entschieden, doch öffentlich was zu sagen. Und der Auslöser war zwei Dinge. Zwei Dinge haben eigentlich wirklich den Auslöser gebildet. Oder vielleicht drei. Das eine war, dass eine Gruppe von Bibellehrern, Pastoren, Theologen und so weiter ein Papier herausgebracht hatte, warum man sich denn unterordnen sollte. Ja, vielleicht kennen das einige von euch, es war unter Federführung von Männern wie Kotsch und Plock und ein paar anderen, auch Roger Libby hat unterschrieben und ein paar andere. So, das war das Erste, wo ich dachte, Mensch, die wenden sich an alle und sagen, ordnet euch unter, eigentlich müsste auch mal jemand sich dagegen wenden, ja. Aber ich dachte noch, das ist vielleicht nicht meine Aufgabe, kann ja vielleicht ein anderer machen. So, und dann kamen zwei Dinge. Einmal hat uns Olaf Latzel besucht, das war zu der Zeit, als er Predigtverbot hatte, deswegen hat er bei uns nicht gepredigt, sondern ein einstündiges Grußwort an uns gerichtet. Und hoffentlich bringe ich das jetzt nicht in Erklärungsnöte. Ja. Und da hat er eine Sache gesagt, die ist mir ins Herz gegangen. Er meinte, wir sind im Krieg. Und im Krieg, da muss auch jemand sich an die vorderste Front stehen. Da muss jemand in der ersten Reihe stehen. Und wenn du da stehst, dann fliegen dir die Kugeln um die Ohren. Aber da muss jemand sein. Da dachte ich, okay, dann, das habe ich für mich so als Aufruf verstanden. Dann stell du dich halt an die vorderste Front. Und dann kam noch hinzu, so als letzter Auslöser, dass in Kanada gute Brüder, treue Pastoren, die sich widersetzt haben, ins Gefängnis gingen. Und das war so der letzte Tropfen, wo ich dachte, wenn meine Brüder ins Gefängnis gehen, dann kann ich ja wohl nicht schweigen. Dann muss ich auch aufstehen. Also das hat mich nicht ängstlicher gemacht. Ich würde sagen, das macht mich doch ängstlicher. Vielleicht komme ich auch ins Gefängnis. Aber im Gegenteil, es hat mich mutig gemacht. Das Unrecht war jetzt so groß, dass ich sagte, so jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Und dann habe ich angefangen und ich habe diese Predigt gehalten und wir haben auch noch weitere Dinge getan. Wir haben auch noch ein Papier dann rausgebracht gegen dieses Corona-Papier von der Gegenseite und so weiter. Also wir haben dann mehrere Dinge getan, wo wir dann in die Öffentlichkeit gegangen sind.
Ja. Noch eine Frage, hattest du Widerstand aus den eigenen Reihen bekommen? Oder wie war das bei euch in der Frankfurt in der Gemeinde? So?
Also die Gemeinde war ziemlich geschlossen. Ja. Wir haben über Corona eigentlich drei Familien verloren. Wir sind insgesamt so um die 100 Leute. Ich glaube, mit Kindern jetzt vielleicht sogar 120 knapp. Damals waren wir noch ein bisschen weniger, vielleicht waren wir damals so 90. Und drei Familien haben uns verlassen, teilweise direkt über Corona, teilweise nur indirekt. Aber der größte Teil der Gemeinde, ich war erstaunt, wie geschlossen wir schon zusammenstanden. Ja. Also der Widerstand aus den eigenen Reihen war Gott sei Dank gering.
Ja, ja, das haben wir hier auch gemerkt. Wir haben gerade Neugründung angefangen in der Corona-Zeit und aber wir waren uns alle einig. Ja. Das war ja. Sehe ich schon, dass es für viele Gemeinden ein sehr großes Spannungsfeld war.
Was bei uns noch interessant war, eine Familie, die uns verlassen hat, das waren Chinesen. Und da hat man dann plötzlich gemerkt, dass die doch ganz anders gegen dem Staat gegenüberstanden. Ne? Also für die war klar, Staat ist absolute Unterordnung. Was der Staat sagt, das glauben wir und so. Also auch so ein paar Sachen kamen dann doch heraus. Ne? Ja, die man doch auch beeinflusst sein kann von seiner, wie man aufgewachsen ist einfach. Ne? Ja.
Noch eine Frage, was bedeutet für dich Gemeinde, wenn du jetzt hier so für Gemeinde kämpfst?
Oh, darüber spreche ich tatsächlich auch gleich.
Okay,
aber also, zu viel verraten. Genau, also ich rede darüber, was Gemeinde ist, ganz kurz nur. Ja. Aber Gemeinde, also was für mich persönlich Gemeinde bedeutet, Gemeinde ist absolut notwendig. Natürlich kann man auch irgendwie durchkommen ohne Gemeinde, aber Ich glaube nicht, dass Gott uns gemacht hat, dass wir einsame Kämpfer sein sollen, sondern er stellt uns Brüder und Schwestern zur Seite, dass wir gemeinsam ihn anbeten, gemeinsam füreinander all die Dinge tun, die Gott uns gebietet, füreinander beten, des anderen Lasten tragen, all diese Dinge tun. Und auch, dass wir Hirten brauchen. Älteste, wie auch immer man sie nennen will, ja, wir nennen uns jetzt Pastoren, das ist einfach nur lateinisch für Hirten, ja. Also, aber dass man auch Männer hat, die Verantwortung haben. Und ich werde gleich kurz darauf eingehen, als Jesus einmal sagt, was im Johannesevangelium, was denn den guten Hirten ausmacht, der stellt sich den Wölfen in den Weg, auch wenn es ihm das Leben kostet. Der ist bereit, sein Leben zu lassen für die Schafe. Und das haben wir auch während Corona gemerkt. Es ist gut, eine Führung zu haben. Es ist gut, wenn jemand vorangeht, wenn er biblisch und mutig vorangeht, weil dann können die Schafe sich auch um den Hirten scharen und können sagen, so, da können wir auch nachfolgen und das gibt uns Kraft und Mut. Also Gemeinde ist sehr wichtig, gerade in schwierigen Zeiten. Ne?
Ja. Ja, ich denke, man hat es in den letzten Jahren noch viel mehr gemerkt, Gemeinde ist nicht an ein Gebäude. Und wenn wir Gemeinde nur uns mit einem Gebäude identifizieren, dann kann das Gebäude schnell weggenommen werden. Ne? Ja. Aber die Gemeinschaft unter den Geschwistern, die muss bestehen. Ne? Ob wir uns jetzt in einem großen Kirche treffen oder in einem kleinen Raum oder hier in so einem schönen Zelt, das ist die zweitrangige Frage. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen als Gläubige.
Ja, die erste Gemeinde, die ersten Kirchen damals, die hatten auch kein Kirchgebäude. Die haben sich in Häusern getroffen oder irgendwo, wo es ging, ja, oder im Wald. Oder, ne?
Ja. Noch eine Frage, und zwar, du bist auch mit Ihnen oder Initiator von der Frankfurter Erklärung. Wir haben die ja jetzt im Januar, habe ich da auch an etwa 300 Gemeinden, die ich in meinem Adressdatei hatte, verschickt. Welche Erfahrung hast du gemacht? Vielleicht erstmal erzähl mal von dir, was für Reaktionen kamen dann. Oder vielleicht kannst du kurz noch was zu der Erklärung sagen.
Ja. Also genau. Also ja, schön, dass du dir an 300 geschickt hast. Dann mein erster Gedanke war, jetzt hassen mich noch mehr Leute. Aber also das war nicht meine Idee, sondern ich wurde angesprochen von einem Bruder aus London. Ja. Und der wollte international Brüder zusammenbringen, um so eine Erklärung zu schreiben. Und dann hatten wir so ein Treffen übers Internet, ne, und Leute aus wirklich aus England und aus Frankreich und Deutschland und Südafrika und aus verschiedenen Staaten. Aber dann haben wir jetzt relativ schnell gemerkt, wir gehen doch in verschiedene Richtungen. Und eine kleine Gruppe, zu der ich dann auch gehörte, hat sich dann quasi dort getrennt, hat gesagt, wir arbeiten nach unserem Konzept, nach unseren Vorstellungen weiter. Und die andere Gruppe hat sich tatsächlich dann zersetzt, da ist auch nie was dabei rausgekommen. Aber wir waren dann noch drei Leute. Einer davon war ich und dann noch ein amerikanischer Pastor, der aber seit 40 Jahren in Frankreich als Missionar und ein Pastor ist, und ein Pastor aus Südafrika. Und wir haben uns dann übers Internet immer getroffen und diese Erklärung geschrieben. Und im Grunde versuchen wir, die großen Probleme unserer Zeit dort kurz zu adressieren. Nicht nur Corona, aber auch, ja, aber auch die zugrunde liegenden Dinge. Wir glauben nicht, dass Corona einfach aus dem Nichts kam, sondern da stehen Dinge dahinter. Und die zeigen sich auch in anderen Teilen, wie was Sexualität und sowas angeht, ne? All diese Dinge, die es dort gibt. Und wir haben versucht, die wichtigsten Punkte unserer Zeit zusammenzufassen. Und ich war über die Reaktion sehr erstaunt. Also es war klar, dass Leute sich sehr ärgern würden, aber ich habe relativ wenig tatsächlich, meist wenden die sich halt nicht an einen selbst, meist hört man das dann hintenrum. Ne, das, ne? Aber ich war eher überrascht, wie erfolgreich, wie gut aufgenommen die wurde. Ich hatte einfach angefangen, ein paar Brüder anzuschreiben, hauptsächlich aus Kanada und Amerika, ja? Unter anderem auch John MacArthur, also auch Männer, die wirklich auch recht bekannt sind. Ja? Und ich dachte, naja, ich kann ihnen das ja hinschicken, aber die werden dann schon sagen, ich kenne dich nicht und brauche ich nicht, vielen Dank. Ne? Aber bis auf, ich glaube, eine Ausnahme oder zwei, haben alle unterschrieben. Ich war überrascht, alle sagten zu, das gefällt uns, wir machen mit. Und selbst John MacArthur, ja, wo man mir noch gesagt hat, du kannst du vergessen, der unterschreibt nie was, wo er nicht irgendwie auch mitgewirkt hat oder sowas. Ne? Und dann kam irgendwann nachts um 2 Uhr eine E-Mail, bleib wach, geh nicht ins Bett, hier tut sich gerade was. Und dann kurz später kam, also MacArthur unterschreibt auch, ja. Also ich war sehr überrascht, dass das weltweit, mittlerweile hat es, glaube ich, über 6.400 Unterschriften, kann man einfach im Internet unterschreiben. Und es ist wirklich weltweit. Auch aus Ländern, aus denen man es nie gedacht hätte, irgendwo aus Vietnam und also aus Ländern, die man manchmal kaum gehört hat. Überall kamen Leute, haben wir mit unterschrieben. Sehr, sehr viele Pastoren auch, was mich sehr gefreut hat, ja, weil ich da das Hauptproblem sehe, bei vielen Pastoren, die nicht mutig vorangehen, ne, sondern eher beschichtigen wollen. Ja, also das war der Hintergrund, so ist die Frankfurter Erklärung entstanden. Und für mich ist klar, dass Gott das gesegnet hat, weil ich allein hätte nicht bewirken können, dass all diese Männer das unterschreiben. Und also der Herr war da wirklich mit dabei und hat die Frankfurter Erklärung genutzt, wofür ich sehr dankbar bin.
Ja. Gibt es eigentlich noch Reaktionen hier aus dem deutschsprachigen Raum?
Also wie gesagt, es hat sich eigentlich niemand bei mir persönlich gemeldet. Es gibt so ein paar, wobei ich jetzt schon sagen würde, da fällt es mir auch schon schwer, die noch Brüder zu nennen. Das sind eigentlich wirklich irgendwelche Querköpfe, die schreiben dir dann ewig lange E-Mails, schon in Buchform eigentlich, und beschimpfen dich die ganze Zeit und so. Das nehme ich dann einfach nicht so ernst. Ja, da sind dann furchtbare Beleidigungen dabei. Das kommt dann einfach schnell in den Papierkorb. Einer hat sogar ein Buch veröffentlicht, wo er seine Beleidigungen dann abgedruckt hat. Naja, also ja, sowas gibt es auch, aber es kam kein ernstzunehmender Widerstand. Also alles so Sachen, wo man sagt, ja komm, in den Müllkorb und vergessen. Ja.
Ja, wir sind gespannt, wie das auch dieses Thema in Gemeinden noch mehr Einfluss nimmt. Ja. Ob das jetzt nur ein Papier ist oder ob das dann auch in die Praxis sich auswirkt. Das ist ja eigentlich der Wunsch der Sache, nicht nur gedrucktes Papier ist. Ja, kann man unterschreiben, aber dahinter stehen und das auch umzusetzen, das ist dann die andere Sache. Ja. Von unserer Aktion habe ich eigentlich überhaupt null Reaktionen bekommen. Im Gegenteil, also eigentlich nur zwei Gemeinden, die sagen, nee, die wollen gar nichts mehr von mir haben, gut. Aber sonst können wir das jetzt aufarbeiten, die letzten Jahre. Dass es da irgendwie in den Gemeinden ein Umdenken gibt. Jeder kann sich irren, auch Geschwister können sich irren, ja, auch die falschen Entscheidungen treffen, das ist einerlei. Ja. Aber permanent dabei zu bleiben und nicht umzukehren, das sehe ich als Problem. Ja. Und wenn Geschwister sich geirrt haben, ist ja kein Thema, dann dafür ist Jesus gestorben. Ja. Wir sind alle menschlich, ja. und deswegen brauchen wir auch die Geschwister untereinander, die uns dann korrigieren, dann in der entsprechenden Art und Weise. Dann, ja. Ja, ich denke, da können wir einfach auch, oder sollen wir vielleicht gerade an der Stelle, bevor du jetzt mit deinem Vortrag beginnst, dass wir noch zwei, drei Brüder mal beten für unser Land. Und für die Gläubigen und für die Brüder und die Verantwortungsträger, dass wir wirklich auch Leiter haben in Deutschland, die hier mutig sind, auch jetzt in der kommenden Zeit aufrecht zu stehen und nicht umzuknicken. Wollen wir das vielleicht gerade machen und dann übergebe ich dir das Wort.
Dann ist mein Vortrag.
Ja, stehen wir gerne zu.